NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. Februar 1817. Der Todestag des Bischofs und Kurfürsten Karl Theodor von Dalberg.
Als erstes lässt Napoleon Bonaparte seinen Stiefsohn ordentlich einseifen. Der Bräutigam Eugène Beauharnais ist zur Hochzeit in München mit einem gewaltigen Schnurrbart aufgetaucht.
Die Prinzessin mag keine groben Krieger,
weist Napoleon ihn zurecht. Der Bart kommt ab. Die Braut, Auguste Amalie von Bayern, soll einen günstigen Eindruck haben von ihrem zukünftigen Ehemann. Denn die bayerische Prinzessin hat für diese Zweckehe ihre Verlobung mit dem Kurprinzen von Baden gelöst.
So viel es mich auch kostet, wenn die Ruhe eines geliebten Vaters und das Glück eines Volkes davon abhängen.
Am 13. Januar 1806 werden Eugène und Auguste nach französischem Recht, dem Code Civil, getraut. Tags darauf auch kirchlich. Vom Kanzler des Heiligen Römischen Reiches und Regensburger Erzbischof Karl Theodor von Dalberg.
Naja, da hat er sich mehr als nur da verstanden.
Herbert Hömig, Historiker in Köln, über Dalberg.
Der ist zwar im geistlichen Ornat da aufgetreten.
Dalberg ist katholischer Priester, aber auch gelernter Jurist und Verwaltungsfachmann. Ein Anhänger der Aufklärung, der sich über Bedenken gegen diese Ehe hinwegsetzt. Denn er bewundert Napoleon.
Der Aufklärer ist der Meinung, ja, das Problem kriegen wir doch wohl hin.
Es sind wirre Zeiten. Unter Napoleons Druck ordnet sich Europa neu. Jeder Amts- und Würdenträger muss entscheiden, auf wessen Seite er sich schlägt. Beispiel Bayern. Eben noch stand der bayerische Kurfürst Max Joseph gut mit dem Kaiser in Wien. Jetzt ist eben jener Max Joseph, der Brautvater, König geworden. König von Napoleons Gnaden.
All dies kann sich vielleicht einmal ändern, aber es gäbe eine echte Gefahr, wenn man den geringsten Anschein erweckte, als setze man auf einen Bruch.
Frankreichs Kaiser hat soeben bei Austerlitz eine russisch-österreichische Allianz besiegt. Durch Heirat verbandelt er seine Familie mit süddeutschen Fürstenhäusern. Der Korse ist auf dem Zenit seiner Macht.
Nie sah ich Napoleon so heiter wie damals in München.
Erinnert sich der Bruder der Braut an den tanzenden Franzosen auf dem Hochzeitsball.
Den rechten Fuß statt auswärts kehrte er einwärts dabei.
Und der Domherr Waldkirch bemerkt abschätzig:
Sakra, jetzt tanzt der Schwanz auch.
Wie die Wittelsbacher in Bayern ist auch Kurerzkanzler Karl Theodor von Dalberg in der Klemme zwischen zwei Epochen. Hin und her gerissen zwischen Loyalität zum Heiligen Römischen Reich und Faszination für Napoleon. Dalberg sieht in ihm den
Begründer eines großen Weltreiches, der mit starker Hand alle die Völker beherrschen und die Nationen zu ihrem Glück führen wird.
Ein Glaube, dem Dalberg längst nicht als einziger Deutscher erliegt. Doch später wird man auf ihn mit dem Finger zeigen und sagen, er, Dalberg, habe das Reich verraten. Aus Unvermögen, Friedensliebe oder beidem.
Er ist also ein Mensch, der zum Ausgleich neigt, der unter den Parteien gelegentlich vermittelt, vielleicht aber auch die Problematik der Parteien gar nicht versteht. Auch daran muss man natürlich denken.
Die Dalbergs sind ein altes Reichsrittergeschlecht. Seit 300 Jahren hält es das Privileg des ersten Ritterschlags nach jeder Kaiserkrönung.
Ist kein Dalberg da?
Ruft der Reichsherold dann, bis einer hervortritt. 1744 kommt Karl Theodor in Mannheim zur Welt. Sein Vater ist hoher kurpfälzischer Beamter, sein Taufpate Kurfürst Karl Theodor persönlich. Dank bester Beziehungen in die Reichskirche hinein wird bei dem Jungen früh der Grundstein für die berufliche Karriere gelegt.
Er wird mit 10 Jahren Domizeller, also Domherr an verschiedenen Bistümern in Mainz, in Worms, in Würzburg und Konstanz.
Das eröffnet Aussichten auf höchste Kirchenposten. Karl Theodor macht ein glänzendes Jura-Examen in Heidelberg, die übliche Kavalierstour durch Frankreich und Italien. Er tritt mit 20 in die Verwaltung des Kurfürstentums Mainz ein. Nur 7 Jahre später wird er vom Kurfürsten als Statthalter nach Erfurt geschickt. In Erfurt bringt Dalberg Reformen in Gang, die das Leben der Menschen spürbar verbessern. Und er bringt Volk und Regierung zusammen, einmal pro Woche beim Empfang in der Staatskanzlei.
Da durfte jeder hinkommen, der über ein sauberes Gewand verfügte.
Mehrere Preisausschreiben gehen auf Dalberg zurück, zur Frage, wie man Futterkräuter anbauen soll.
oder die abstrakte Frage, wie man die Bevölkerung dafür gewinnen kann, sich für einen modernen Staat zu begeistern.
Von echter Teilhabe der Menschen an Politik hält Dahlberg freilich wenig. Glückselig soll der Untertan werden durch
Gemütsruhe und sicheren Genuss seines Eigentums.
Von Erfurt aus knüpft Dahlberg engen Kontakt zu Größen seiner Zeit, einen 2-Stunden-Ritt entfernt in Weimar.
Zu den Vertretern der deutschen Literatur, Goethe, Schiller, Herder, Personen, die er alle gekannt hat.
Auch Wilhelm von Humboldt wird zum Gesprächspartner und Freund. Konfessionelle Schranken gibt es bei Dahlberg nicht. Wie Goethe unterstützt er die Ernennung von Herder zum Superintendenten in Weimar.
Der Katholik Dahlberg unterstützt den Protestanten in seiner Funktion als Superintendent und fördert es auch.
Auch Friedrich Schiller profitiert. Am Nationaltheater in Mannheim, wo Dahlbergs jüngerer Bruder Wolfgang Intendant ist, werden Schillers Räuber uraufgeführt. 1790 schreibt der Dichter in einem Brief über Karl Theodor:
Ich habe wenige Menschen gefunden, mit denen ich überhaupt so gerne leben möchte, als mit ihm. Er hat meinen Geist entzündet.
Das Unstete, Schwankende an Dahlbergs Charakter bleibt den Freunden nicht verborgen, dass er eitel ist und geschwätzig. Aber auch jemand,
der den einen oder anderen Hunger leider auch finanziert unter den Schriftstellern. Es ist jemand, der unendlich gutwillig ist und der Meinung ist, ja, im Sinne des Universums und des gnädigen Gottes tue ich alles.
Coadjutor der deutschen Literatur.
Nennen die Dichter in Weimar ihn, wie den Hilfsbischof eines Kurfürsten in der katholischen Kirche. Und dann erlangt Dahlberg das Amt tatsächlich, 1787 in Mainz. Erst jetzt wird er zum Priester geweiht. Als Koadjutor, Hilfsbischof, steigt er zum wahrscheinlichsten Nachfolger von Fürstbischof von Erthal auf.
Des Kaisers Gnade erwerben durch tätige Beförderung von Deutschlands Wohl ist mein Zweck.
Umschwärmt Dahlberg den Kaiser, den er tatsächlich verehrt. Er macht sich bei ihm für eine Modernisierung der überkommenen Reichsverfassung stark. Joseph II. Entgegnet:
Ich fühlte mich sehr glücklich, wenn alle Kurfürsten und Fürsten so dächten wie Sie, mein lieber Koadjutor, den ich achte und liebe.
Doch als Joseph erfährt, dass der Koadjutor Dahlberg dem Fürstenbund beigetreten ist, einer Art Oppositionspartei gegen Wien unter preußischer Führung, traut er ihm nie wieder über den Weg. Allerdings
bis zum Ende des Alten Reiches, sprich bis 1803, ist Dahlbergs Loyalität gegenüber dem Reich, auch gegenüber dem Kaiser, unbestritten.
Die Französische Revolution 1789 hat alles verändert. Bald ist Mainz französisch besetzt, Kurfürst von Erthal geflohen. Preußen handelt einen Sonderfrieden aus, der den Franzosen das linke Rheinufer überlässt und die weltlichen Fürsten rechtsrheinisch entschädigt. Damit kommt in Gang, was die Kirche schon lange fürchtet: die Säkularisation, eine radikale Umverteilung ihres riesigen Besitzes auf weltliche Staaten, festgehalten im Reichsdeputationshauptschluss von 1800.
Es ist ja vor allem eine groß angelegte Enteignung. Das heißt, Kirchenbesitz wird in großem Maße hin und her geschoben.
Vor allem Preußen, Württemberg und Baden profitieren, auch Bayern. Es gewinnt fast 250 Quadratkilometer und gut 100.000 Einwohner dazu. Bayern übernimmt etliche Reichsstädte wie Kempten, Ravensburg oder Ulm, die Hochstifte Würzburg, Bamberg oder Augsburg, dazu viele Klöster. Im Benediktinerkloster in Elchingen schreibt ein Pater nach der Inbesitznahme durch die Behörden verzweifelt:
Es ist bei uns alles tot und niedergeschlagen. Man geht herum wie der Schatten an der Wand.
Und Karl Theodor von Dahlberg? Hat sich mit klugen Schriften früh bei Napoleon beliebt gemacht, in der Hoffnung:
Wenn ich rechtzeitig auf seiner Seite bin, dann wird er mir auch helfen.
Dahlbergs Karriere bekommt in diesen Jahren einen kräftigen Schub. Er rückt zum Mainzer Kurfürsten auf, unbeschadet.
Napoleon hat dafür gesorgt, dass der geistliche Kurfürst von Mainz bei der Säkularisation nicht abgesetzt wird. Er schätzte die Persönlichkeit
wegen seines hohen Rufes als tugendhafter und kluger Regent wie als Gelehrter.
1804 begegnen sich die beiden zum ersten Mal persönlich in Mainz. Abends in der Oper platziert Napoleon Dahlberg gut sichtbar in seiner Loge, wie eine Beute. Dalberg ist jetzt der letzte geistliche Fürst in Deutschland und Napoleon seine einzige Chance, politisch zu überleben. Weil das linksrheinische Mainz nun französisch ist, wird Dalberg zum Herrscher von Regensburg und Aschaffenburg erkoren. Die Ämter des Kurfürsten, Erzbischofs und Reichskanzlers nimmt er mit. Die Herrschaft in Regensburg ist Dalbergs glücklichste Zeit. Er bringt die Finanzen in Ordnung und erweitert die Stadt, indem er die mittelalterlichen Befestigungen abreißen lässt.
Er ist ein tüchtiger Verwaltungsmann.
Als Reichskanzler ist Dalberg formal auch Stellvertreter des Kaisers in Wien. Inzwischen ist es Franz II. Doch in der großen Politik läuft er immer wieder gegen die Wand. Zahlreiche Initiativen, etwa für ein Konkordat mit dem Papst zum Schutz der Kirche in Deutschland, gehen ins Leere.
Dass ein Mann wie Dalberg die Politik Napoleons nicht wirklich beeinflussen konnte, obwohl er es versucht hat, das zeigt, dass er möglicherweise sein eigenes Gewicht falsch eingeschätzt hat.
Dalberg lehnt ab, was Napoleon eigentlich will. Eine Militärallianz, wie sie in Austerlitz funktioniert hat. Soldaten aus den süddeutschen Staaten kämpfen für ihn gegen Russland und Österreich. 1806 erzwingt Napoleon, dass 16 deutsche Fürsten das Alte Reich verlassen und sich im Rheinbund mit ihm verbrüdern. Dalberg kürt er zu dessen Anführer. Schillernder Titel: Fürstprimas.
Jetzt also auch noch Fürstprimas. Das ist ein Gedanke, den Napoleon mit Absicht wählt, um ihn auf seiner Seite zu halten.
Der Rheinbund versetzt dem Heiligen Römischen Reich den Todesstoß. Nach wenigen Monaten legt Franz II. Die Kaiserkrone nieder. In den Kriegswirren der nächsten Jahre kämpft der Fürst Primas Dalberg an mehreren Fronten um politischen Einfluss, vergebens. Wegen seines schillernden Wesens wird er als
Fürst Prisma
verspottet. Er macht sich Feinde, als er in einem verzweifelten Winkelzug Napoleons Onkel Kardinal Fesch als Stellvertreter akzeptiert. Er verliert sein Erzbistum Regensburg an Bayern und darf sich dafür eine Weile Großherzog von Frankfurt nennen. Und er hält noch dann an Napoleon fest, als dessen Macht zu Ende geht.
Dalberg ist derjenige, der eine merkwürdige Abhängigkeit gegenüber dem scheiternden Napoleon erkennen lässt. Man könnte es aus dem Alter erklären.
Dalberg ist jetzt 70. Nach dem Ende des Rheinbundes könnte er handeln wie viele andere deutsche Fürsten. Dalberg-Biograf Herbert Hömich.
Er wird ja auch im Grunde gebeten, warum gehst du nicht auf unsere Seite über? Alle bedeutsamen Rheinbundfürsten sind ja inzwischen bei Österreich gelandet. Er nicht, er ist kein Lump, so ist sein Prinzip.
Als es vorbei ist mit Napoleon, flieht Dalberg nach Konstanz, darf aber nach Regensburg zurückkehren. Fürst ist er jetzt nicht mehr.
Er darf seine Tätigkeit weiterhin in Regensburg ausüben, allerdings nur noch als Geistlicher. Das tut er in Ehren.
An seinem 73. Geburtstag sitzt Karl Theodor von Dalberg mit Freunden beim Wein zusammen. Beim Anstoßen wird ihm schwarz vor Augen, ein Schlaganfall. Einer aus der Runde überliefert seine letzten Worte.
Leben, Liebe, Gottes Wille.
Zwei Tage später, am 10. Februar 1817, heute vor 200 Jahren, stirbt er. Er wird im Regensburger Dom beigesetzt. Sein Herz in einer silbernen Urne in die Stiftskirche von Aschaffenburg gebracht.
Also er gilt ja eine Zeit lang als ein Mann der französischen Politik, als jemand, der als Lakai Napoleons das Reich verdirbt, der Reichsverderber bis in die 20er und 30er Jahre hat dieses Argument gegeben.
Heute ist das Urteil milder. Dalberg habe immerhin versucht, das Heilige Römische Reich durch Reformen vor dem Untergang zu bewahren.
Ein Held ist er nicht, das muss man konstatieren. Er ist eine treue Seele und man kann das auch entsprechend für bedenklich halten.
Im Zeitzeichen erinnerte Edda Dammüller an Karl Theodor von Dalberg, der heute vor 200 Jahren gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.